Auch dort hat mir damals die Geschäftsleitung wirklich gesagt, wir finden dich super, wir sind überzeugt von dir, aber eigentlich spielt es keine Rolle, was wir sind. Wichtig ist, ob die 94 Männer machen, was du sagst. Und solange sie eigentlich den Respekt vor dir haben, dann bestehst du die Probezeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Ich bin Anni Nürnberg und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Job etwas für dich wäre. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch darüber hinaus noch mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. In dieser Folge spreche ich mit einer Frau, die von Anfang an in der Logistik arbeitet, also einem eher männerdominierten Bereich. Rita ist nicht nur eine Frau in einer Männerdomäne, sondern auch Mutter. Sie erzählt uns von ihrem Weg und den Herausforderungen, die sie aufgrund ihres Geschlechtes und ihres Kindes hatte. Wir sprechen darüber, was Frauen in Männerdomänen brauchen und was sich von Unternehmensseite ändern müsste. Und ich frage sie über das Fernstudium aus, das sie neben ihrem Vollzeitjob und ihrer Mutterrolle gemeistert hat. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Rita. Ich heiße heute die Rita bei mir. Herzlich willkommen. Die Rita ist eine Ikone im Prinzip, weil sie als Frau in einem sehr männerdominierten Bereich unterwegs ist. Und ich bin gespannt, gleich zu erfahren, wie sich das entwickelt hat, wie es dazu kam und wie das für dich ist. Herzlich willkommen, liebe Rita.
Hallo, danke auch. Herzlich willkommen zurück an diesem schönen Freitagmorgen. Etwas verregnet aus der Schweiz, aber trotzdem wohlauf. Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Freut mich zu hören, dass es auch in der Schweiz mal regnet.
Ja, genau. Doch, es regnet leider ununterbrochen seit knapp 2 Wochen jetzt.
Okay, ja, da haben wir im Ruhrgebiet mehr Glück gehabt. Ja. Es gab auch ein paar Sonnentage. Wo in der Schweiz lebst du?
Ich lebe tatsächlich gar nicht direkt in der Schweiz. Ich lebe in der Grenzregion im französischen Elsass, im Urlaubsgebiet in Saint-Louis. Seit jetzt fast schon 3 Jahren und habe aber davor auch in Deutschland gewohnt, auch direkt an der Grenzregion. Wir sind hier im Dreiländereck, wo die Schweiz, Frankreich und Deutschland aufeinandertreffen.
Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen, auch in Lörrach, geboren in Lörrach, aufgewachsen in Lörrach. Meine Schule in Lörrach gemacht, die Ausbildung in Lörrach gemacht. Also ich bin immer am gleichen Ort geblieben tatsächlich.
Ja. Und wie war das nach der Schule, so dein erster Schritt ins Berufsleben? Was hast du gemacht und warum?
Also ich habe eigentlich direkt nach der Schule mir überlegt, was ich denn machen könnte. Und eigentlich tatsächlich wollte ich immer Eventmanagerin werden. Alles, was mit Organisieren zu tun hat und Planen und Optimierungen festhalten. Habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass Eventmanagement, ja, ich sag mal, schlecht bezahlt ist und nicht unbedingt, gerade vor allem in Deutschland, nicht so pompös gelebt wird wie jetzt in Amerika, wo man diese Wedding Planner und sowas kennt, wo man sieht, wie toll das alles ist mit Glitzer und Glamour und viel Geld. Und in Deutschland ist es dann ja wirklich eher aufs Minimum reduziert. Und habe dann überlegt, was kann man sonst machen, was auch mit Organisieren zu tun hat und Planen. Und bin dann tatsächlich auf die Logistik gestoßen und habe meine Ausbildung dann gestartet als Kauffrau für Logistikdienstleistungen. Ja, und habe dann dort auch verkürzt, Gott sei Dank, meine Ausbildung machen dürfen, 2,5 Jahre in einem Unternehmen, wo die Wurzeln auch in der Schweiz hat und aber auch in Efringenkirchen, also gerade neben Lörrach, eine Spedition hat, wo Lkw-Transporte immer noch anbietet, nicht nur angeboten hat, und Zugverkehr Richtung Italien. Genau.
Und was beinhaltet dann die Logistik in diesem Bereich oder was hast du da gemacht?
In meiner Ausbildung tatsächlich habe ich hauptsächlich LKWs disponiert oder ja, Sendungen organisiert, wo Kunden wie, bisschen schwierig zu erklären, es waren einfach so die Organisation von den LKWs, von Sendungen, wo übrig geblieben ist. Und ich habe den Zugverkehr gemanagt von Basel nach Mailand. Das war so mein Daily Business. Und ich habe in einer Lagerabteilung auch ein Jahr mitgearbeitet. Also alles, was so im Hintergrund läuft, SAP, so Incoming, Outcoming, Warensendungen, Lager, Pflichtlager, Zolllager, all sowas. Und natürlich ganz viel Post, ganz viel Ablage, ganz viel Archivierung, was man halt so natürlich auch als Lehrling macht, gell?
Mhm.
Genau.
Okay. Das heißt, ihr habt eine bestimmte Zahl LKWs und Zugwaggons, sage ich jetzt mal, zur Verfügung und bestimmte Waren, die transportiert werden müssen. Und dann muss es da ein System gefunden werden, dass die rechtzeitig an den richtigen Ort kommen.
Genau.
Ja.
Also okay. So im Großen und Ganzen. 2,5 Jahre LKW haben mir dann aber tatsächlich auch gereicht.
Ja. Und bist du nach der Ausbildung da dann noch geblieben oder woanders?
Nein, für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass ich nach der Ausbildung nicht dort bleiben will, wo ich gelernt habe. Zum einen, weil eben LKW, entweder man liebt es oder man hasst es, sage ich jetzt mal, war mir klar, dass ich nach der Ausbildung dort nicht bleiben will. Vor allem, weil man ja auch immer sagt, man soll nicht unbedingt dort bleiben, wo man gelernt hat, weil dann ist man immer der Lehrling quasi. Und ich habe schon recht früh, ich sage jetzt mal ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor dass ich meine Ausbildung beendet habe, habe ich geschaut, was ich denn anderes machen möchte. Und dann war klar, ich möchte gerne in die Seefracht und habe mich dann auch beworben und bin direkt nach meiner Ausbildung im Anschluss rübergegangen in die Schweiz, zu einem kleinen NVOCC. Das sind Firmen, die quasi, wenn der Kunde was in der Schweiz kauft von China, macht der NVOCC mit seinem Partner, der in Hamburg sitzt, die Verladung von Hamburg in die Schweiz, die Verzollung und die Auslieferung zum Kunden. Man ist eigentlich eher so, ja, der Organisator, wenn es dann vom großen Hafen in die Schweiz reingeht. Und dort war ich dann auch fast 3 Jahre. Habe natürlich dort auch relativ, ich sage jetzt mal, wenig gemacht. Also als NVOCC macht man einfach nur den Wareneingang von LCL für alle, denen das jetzt nicht sagt. Das sind Stückgutsendungen, also alles, was Palettenware ist. Und die Seefracht bietet natürlich um einiges mehr. Sie bietet nicht nur Stückgutsendungen, sondern ja auch Container. Alles das, was man auch sieht, groß auf den Seehäfen, die ganzen Riesenreedereischiffe. Und dann hat es mich verschlagen zu einem anderen Unternehmen, wo ich dann wirklich auch Container-Sendungen gemacht habe, Import und Export, wo dann natürlich mein Spektrum sich auch ein bisschen erweitert hat, sage ich jetzt mal. Nicht nur vom Warenempfänger, sondern wirklich auch vom Versenden von den Containern. Da gehört natürlich dann wieder ein bisschen mehr Know-how dazu, weil ich gefunden habe, man muss sich auch mal ein bisschen weiterentwickeln. Ich bin jetzt nicht diejenige, die irgendwie 10, 15 Jahre in einem Unternehmen bleibt und dort das Gleiche macht.
Mhm.
Und bin dann eigentlich immer so ein bisschen der Seefracht treu geblieben und bin dann später aber auch zu einem Unternehmen gegangen, wo ich mich mehr um die Lehrlinge gekümmert habe und dann aber eben gemerkt habe, dass es wie immer so ein Strudel ist von der Gleichheit, also nicht Strudel von der Gleichheit, aber so, es ist wirklich immer in die gleiche Richtung gegangen, die Sachbearbeitung, Abwicklung, Rechnungen schreiben, die Kunden, Offerten bedienen, rausgehen zu den Kunden, also ich habe auch Verkauf gemacht tatsächlich, also zusammen mit den Verkäufern, die Kundenbetreuung, also es ist schon ein großer Teil gewesen, den man da gemacht hat, aber ich habe gemerkt, okay, ich möchte jetzt eigentlich nicht für immer und ewig in dieser Sachbearbeitung stecken bleiben. Habe dann interessanterweise auch noch einen Kollegen gehabt, der war, ich glaube, 58. Und der hat eben immer das gemacht und der war zwar super glücklich und hat das auch gerne gemacht, aber ich habe für mich immer gefunden, also ich möchte nicht mit 58 Sachbearbeitung machen. Und habe dann eben mein Bachelorstudium angefangen bei der IU, habe mir lange, lange Gedanken darüber gemacht und geschaut, was gibt es, weil für mich war klar, dass ich kein Vollzeitstudium machen kann und aufhören kann mit Arbeiten. Weil,
du hattest ja auch ein Kind schon, ne?
Genau, weil, das wollte ich jetzt gerade sagen, das habe ich anfangs gar nicht erwähnt, weil ich meistens nicht damit starte mit ich bin Mutter, weil das für mich nicht der Bestandteil meines Lebens ist, also nicht der Hauptbestandteil, wie vielleicht für viele andere. Aber ich bin relativ früh Mutter geworden, mit knapp 18 habe ich meinen Sohn bekommen und deswegen war für mich eben dort auch immer klar, es muss auch Geld reinkommen, das Kind muss versorgt werden. Ich bin von meiner Person nicht jemand, der sich auf irgendwelchen Systemen gerne ausruhen möchte und wartet, wo es sich hintreibt. Ich habe gerne ein Ziel vor Augen und mache gerne meinen eigenen Plan. Und daher, da ich ja dann auch einen Sohn hatte, war für mich auch klar, okay, ich kann jetzt nicht sagen, ich ziehe jetzt in ein WG-Zimmer und mache jetzt ein Studium, sondern es war klar, ich mache ein Studium, damit ich auch weiterkomme, damit ich die Karriereleiter ein bisschen weiter erklimmen kann. Und habe dann geschaut, was gibt es denn für Universitäten, wo sowas unterstützen.
Also darf ich noch mal kurz auf die Sache mit deinem Sohn zurückkommen? Warst du da in der Ausbildung, als der kam, oder noch vorher?
Nein, ich war, als ich schwanger geworden bin, war ich eigentlich kurz davor, dass ich eine Wirtschaftsschule hätte machen wollen. Und dann war für mich so die Frage, okay, wie kombiniert man es dann? Weil die Wirtschaftsschule ging natürlich von, ich sag jetzt 7:30 bis um 3 oder 4. Habe ich auch gefunden, das ist ein bisschen schwierig, das zu handeln. Und dementsprechend habe ich dann überlegt, was gibt's für die, also bei der Wirtschaftsschule eigentlich das Gleiche, nur für eben Erwachsene dann dementsprechend. Das mit 18 ist man ja dann schon erwachsen. Und habe mich dann entschieden für einen Abend, also für eine Abendschule, weil ich dann einfach gefunden habe, okay, es ist zwar komprimiert auf 3 oder 4 Stunden, nicht mehr so wie halt für die Teenager von 8 bis 4. Und hatte dann einfach eine Abendschule gemacht, wo ich die Wirtschaftsschule dann so, also vor meiner Ausbildung noch, also währenddem ich schwanger war, die ging 2 Jahre, wusste ich, okay, man ist ja 9 Monate schwanger, oder? Dann hat man schon fast ein Jahr geschafft. Und habe auch tatsächlich in den Pfingst- oder Osterferien, glaube ich, meinen Sohn bekommen. Habe dann ganz kurz eine Woche ausgeruht und bin dann wieder zur Schule gegangen und hatte eine, ich hatte eine Nanny für abends. Die kam dann und dann konnte ich eigentlich nach der Wirtschaftsschule direkt in die Ausbildung starten.
Wow, krass. Genau.
Ja, ich habe ohne Unterbrechung Schule und dann meine Ausbildung gestartet, weil kommt natürlich immer darauf an, ich war zu dem Zeitpunkt auch alleinerziehend und kommt ja immer darauf an, ist man jetzt auch schon vielleicht 35 oder älter und hat auch einen Mann und man kann sagen, man bleibt dann mal ein Jahr zu Hause, dann finde ich das auch super, aber zu dem Zeitpunkt hat sich für mich die Frage nicht gestellt, weil ich mir gesagt habe, ich bin 18 Jahre alt, ich kann jetzt nicht 2, 3 Jahre zu Hause, ich sag jetzt mal, verplempern und da die besten Bildungsjahre auch verpassen und den Einstieg ins Berufsleben, weil dann ist man nachher schon wieder zu alt und muss dann mithalten mit denen, die schon eine Ausbildung eigentlich absolviert haben oder ist dann zu alt auch für eine Ausbildung mit 22, 23, heißt danach hat, nehmen wir doch lieber den 18-Jährigen. Dementsprechend habe ich direkt weitergemacht.
Ja, genau. Krass. Und dann, es ist ja schon, also Logistik ist ja generell ein männerdominierter Bereich. Und als Frau bist du ja schon außergewöhnlich, sag ich mal. Und als Mutter ja dann vielleicht auch noch mal mehr. Könnte ich mir vorstellen, weil man ja auch so häufig Vorurteile gegenüber Müttern hat. Die sind nicht belastbar, die sind ständig zu Hause, weil Kind krank und sowas. Bist du so mit sowas auch konfrontiert worden?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei jedem Vorstellungsgespräch, bei jedem Wechsel sind immer diese Fragen gekommen, was machen Sie, wenn Ihr Kind krank ist? Und es sind immer Fragen gewesen, wo ich mir gedacht habe, ich meine, was habe ich denn vorher gemacht? Also man hat ja auch vorher wo gearbeitet und man hat ja auch die Möglichkeit, als neues Unternehmen auch das alte Unternehmen zu fragen, oder wie oft war sie vielleicht da? oder nicht. Von dem abgesehen, dass auch normale Arbeitnehmer krank sind und auch normale Arbeitnehmer vielleicht Familienangehörige haben, die sie dann mal pflegen müssen oder ausfallen oder sonst was. Aber es stimmt schon. Es waren eigentlich, also diejenigen, mit denen ich die Vorstellungsgespräche hatte, waren alles Männer. Die mich eingestellt haben, bis Stand heute waren alles wirklich Männer. Und natürlich viele, die die Fragen gestellt haben, eben, was macht man dann mit dem Kind und wie oft sind sie dann da und wie sieht es dann aus in der Zukunft und haben sie dann noch vor, noch irgendwann nochmal ein Kind zu bekommen? Und vor allem fand ich immer recht spannend, wenn man dann dort gestartet hat, sind es eigentlich alles auch Familienväter oder Opas, wo ich mir dann gedacht habe, naja, also wie hat es denn also deine Frau gemacht oder deine Tochter? Ja. Aber es ist leider eben immer noch so, weil man halt sagt, okay, in der Logistik muss man einfach mithalten, mitmachen. Man muss sich beweisen, dass man irgendwie was kann, dass man willig ist. Was ich recht immer noch bedenklich finde, ist auch immer noch so. Hab's bis jetzt tatsächlich in keinem Unternehmen erlebt, dass man wie, ja, ich sag jetzt mal auch gestartet hat mit diesem vielleicht Gleichstand, wie auch die Männer, so okay, super, der ist jetzt da, wir freuen uns, der bringt ein mega Know-how mit, sondern eigentlich eher, okay, super, zeig erstmal, was du kannst. Und das, also ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht nur in der Schweiz so ist. Ich habe jetzt in Deutschland das so nicht miterleben können, weil ich ja nicht dort gearbeitet habe. Aber auch von den Kolleginnen, die ich so habe, habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht miterlebt, dass so also ganz selten, dass jemand da nicht voreingenommen ist.
Ist ja auch frustrierend, oder? Auch immer wieder die gleiche Erfahrung dann zu machen.
Ja, vor allem, weil man sich jedes Mal denkt, eigentlich hat man überhaupt gar keine Lust, warum soll man jetzt schon wieder irgendjemandem was beweisen, zeigen, dass man es kann, weil ich meine, ich finde immer also man hat ja auch eine gewisse Außenwerbung, sei es jetzt eben LinkedIn oder sonst irgendwie, der Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, die sprechen ja für sich. Und warum muss man als Frau eigentlich immer gucken, dass man irgendwie toll und super dasteht und im Gegensatz, ich sage jetzt einfach bei den Männern, es jetzt nicht so ist, dass man sagt, ach, mal gucken, was der dann kann.
Ja.
Irgendwie ein Phänomen. Ja.
Du bist ja jetzt selber Führungskraft. Handhabst du das jetzt anders?
Ja, also ich muss sagen, ich bin ja Leitung Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit. Und dort hat man jetzt auch nicht gerade 30 Mitarbeiter unter sich. Dort hat man meistens einfach entweder einen Assistenten oder eben eine Gruppe. Und ich persönlich finde, man kann irgendwie keine Unterschiede machen zwischen natürlich Männer und Frauen. Kommt immer darauf an, wenn wir jetzt vielleicht von handwerklicher Arbeit reden oder was mit schwerer tätlicher Arbeit zu tun hat, vielleicht schon. Ich mache aber auch keinen Unterschied zwischen alt und jung. Also jetzt bin ich neu in einem Unternehmen, eben seit einem Monat, und dort gibt es auch ein ganz durchmischtes Team, was ich habe von Frauen und von Männern und von etwas Jüngeren und von etwas Älteren. Und ich finde, man kann wie von jedem profitieren. Man kann schauen, dass man jeden abholen kann, jeden probieren kann mitzunehmen auf dem Weg. Und ich glaube, jeder ist lernfähig, wenn der Vorgesetzte das auch so vorlebt. Und wenn man mit einer Passion dran geht und mit einer Überzeugungskraft, dann kann man bestimmt alle mitreißen. Und ich finde, gerade wenn ich jetzt im Thema Qualitätsmanagement oder Arbeitssicherheit mich bewege, da bringt ganz sicher jeder auch sein Know-how mit. Egal, ob er jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Auch nochmal ganz andere vielleicht Ansatzpunkte oder Ansichten, wo man dann auch verwerten kann. Von dem her finde ich, ich habe tatsächlich auch eher die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, dass gerade eben gemeinerweise, weil Frauen sich ja schon auch immer mehr zeigen müssen, die Frauen schon auch mehr durchbeißen können. Also natürlich jetzt nicht gegenüber allen Männern, oder? Aber ich habe schon viele Männer erlebt, die sich so ein bisschen auf der Position, dass sie überhaupt Mann sind, ausgeruht haben. Und Man sagt ja auch viele, also es gab irgendwo einen, ich habe letztens irgendwo einen Bericht gelesen, wo wirklich eigentlich drauf gekommen ist, dass Frauen die besseren Führungskräfte sind. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob in der Zukunft irgendwo dort der Ansatz ist, weil irgendwie war dort wohl der Kontext raus, dass eben Frauen überdachter zum Teil sind, nicht so waghalsig, gerade auch wenn es ums Geld geht vom Unternehmen, die Sachen mehrere Male durchdenken und je nachdem sich auch mehr reindenken können in die Sachen.
Mhm.
Ja.
Spannend. Könnte ich mir vorstellen, dass halt auch das Thema Empathie vielleicht eine Rolle spielt, weil ja. Zumindest, ich weiß nicht, ob es wissenschaftlich wirklich so ist, aber das Bild ist ja so, dass Frauen mehr Empathie
ja.
An den Tag legen können.
Absolut.
Als Männer. Ja.
Habe okay. Ich jetzt tatsächlich auch so miterlebt.
Ja.
Kommt immer noch darauf an, aber
ja.
Ja. Ist natürlich nicht immer von, also ist nicht immer gut, wenn es zu viel Empathie ist und zu viel Einfühlung. Aber hilft manchmal, glaube ich, schon, gerade auch so im Personal. Deswegen gibt es ja viele Personalchefinnen.
Ja.
Also habe wenige Personalchefs bis jetzt erlebt.
Okay, dann kommen wir mal zurück zu dem Fernstudium, was du damals angefangen ja. hast. Du wolltest also nicht dein Leben lang in der Sachbearbeitung verbringen.
Genau, ich
und
wollte
hast
nicht
dich dann
Leben lang.
Für ein Fernstudium entschieden, weil du das eben auch mit Beruf und wie alt war dein Sohn da?
Wie alt war mein Sohn da? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Vielleicht 7?
Okay.
Oder 8? Jung auf jeden Fall.
Also
jung.
Grundschule, ja.
Ja, Grundschule war es auf jeden Fall. Und ich habe mir wirklich überlegt, was, also es gibt ja viel auch für Berufstätige, das stimmt tatsächlich. Es gibt ja viel am Abend und am Samstag. Aber ich habe dann für mich beschlossen, also es ist zwar super toll zu arbeiten und dass das Kind eine Betreuung hat, aber ich finde, irgendwo ist man natürlich dann trotz alledem auch Mutter. Und also bei einem Studium geht es ja meistens um sich selber und muss man ja dann ehrlich sagen, nicht um das Kind. Deswegen habe ich dann gefunden, okay, das Kind jetzt auch noch zusätzlich an einem Abend und an einem Samstag 2 Jahre oder so eine Betreuung zu geben, finde ich dann auch nicht in Ordnung, weil irgendwo arbeitet man schon 100%, da muss man jetzt auch nicht gerade im übertriebenen Maße sich da ausleben und habe dann geschaut, eben was es überhaupt gibt. Was für Möglichkeiten hat's. Dazu mal muss man ja auch ganz ehrlich sagen, also es ist jetzt auch, als ich mein Bachelorstudium angefangen habe, war 2000 und ich glaube, es war 15 ungefähr. Und das ist also in Jahren, was die Digitalisierung etc. anbelangt und das schulische System schon auch eine ganze Welt. Und es gab nicht allzu viele Studiengänge oder auch überhaupt Fernuniversitäten, die mir zugesprochen haben. Und mir war auch wichtig, dass es staatlich anerkannt ist. Ich wollte jetzt nicht irgendwo einsparen oder irgendwas schnell machen. Hauptsache, ich habe irgendein Zertifikat, sondern mir war schon auch wichtig, dass es weltweit staatlich auch wirklich anerkannt ist.
Mhm.
Und da gab es dann eben, damals hieß es noch, IUBH, jetzt heißt es ja nur noch IU, und die haben ein Fernuniversitäts, also eine Struktur dazu angeboten.
Okay.
Dann habe ich mich dafür entschieden.
Was hast du studiert?
Ich habe studiert Betriebswirtschaftslehre.
Okay.
Hab dort auch überlegt, ich meine, man kann sich ja immer überlegen, was macht man für einen Studiengang, was bringt einem was. Ich bin immer nicht Fan davon, irgendwas zu machen, weil es mich vielleicht kreativ oder so erfüllt oder weil ich es besonders spannend finde und ich es nachher nur an meine Wand hängen kann. Ich wollte ja gerne was machen, wo ich auch in meinem Beruf umsetzen und anwenden kann, wo mich weiterbringt, damit ich eben freier und ein bisschen auch in der Karriereleiter nach oben steigen kann. Und deswegen habe ich mich dann für Betriebswirtschaftslehre entschieden. Ein sehr trockener Studiengang. Musste auch tatsächlich feststellen, ich habe mich zwar mit jedem Modul auch beschäftigt, bevor, also so wie jeder Studiengang hat auch die IU natürlich die verschiedenen Module aufgeteilt in den verschiedenen Semestern, und habe aber dann irgendwie auch übersehen, dass es dort natürlich auch Mathematik gibt, also Wirtschaftsmathematik, und ich bin wirklich eine Niete in Mathe. Aber auch das habe ich dann Gott sei Dank irgendwie geschafft und würde mich auch nicht mehr anders entscheiden, tatsächlich, weil ich finde, dass der Support auch von der IU dort extrem hoch ist.
Mhm. Also es ging dir sowohl um die Inhalte des Studiums, als auch dann den Titel hinterher zu haben, einen Bachelor.
Genau.
War das Bachelor of Science?
Nein, ja, Bachelor of Arts.
Bachelor of Arts, okay. Ja.
Genau. Ja, und ging 3 Jahre.
3 Jahre.
Dreieinhalb circa. Habe mich dann trotzdem für ein Vollzeitstudium entschieden.
Krass. Und welches Pensum hast du gearbeitet dann?
100.
Also 40 Stunden.
Ja. Nein, krass. In der Schweiz sind wir 42 Stunden.
Ui, sogar noch 2 mehr. Krass.
Genau, nochmal 2 mehr. Ja, ich habe dann einfach nachts und am Wochenende gelernt.
Mhm.
Genau.
Ja, krass, Hut ab.
Ja, danke.
Das ist ein hohes Pensum. Und du hast ja auch ein Stipendium bekommen dafür.
Nein, also nicht da dazu. Es war eben eigentlich eher so, dass ich habe eben bei der IU mein Bachelor of Arts, Betriebswirtschaftslehre Studium gemacht. Und nachdem ich dann fertig gewesen bin, habe ich dann überlegt, was kann ich machen? Will ich noch weitermachen? Eigentlich habe ich hinterher gesagt, ich werde nie wieder in meinem Leben irgendwas lernen. Das war wirklich hart. Habe aber dann gedacht, ich möchte doch irgendwie was machen. Und IT tatsächlich hat mich auch immer ein bisschen gereizt. Jetzt nicht irgendwie in die Richtung Programmieren oder Hardware oder sonst was, sondern eher gerade auch so im Bereich Optimierung, Prozesse und auch Systeme implementieren, die Schnittstellen zu evaluieren. Und habe dann geschaut, was es so gibt. Und habe dann aber auch gesehen, dass die IU tatsächlich, damals eben nicht IU, hatte so eine Art wie ein Wettbewerb für verschiedene Kategorien. Und dort habe ich mich dann beworben gehabt und habe den Award bekommen für besonders erfolgreiche und nennenswerte Karrieren. Und im Rahmen von dem Award haben sie dann ein Stipendium für Frauen in MINT-Berufen verteilt, wo ich dann ein 50% Stipendium bekommen habe und habe mich dann eben für den Master IT-Management entschieden.
Mhm.
Weil ganz so viel gibt es eben auch noch nicht, tatsächlich. Aber eben, weil ich jetzt nicht unbedingt mit Hardware und Programmierung und sowas mich da identifizieren konnte, fand ich dann IT-Management super und bin jetzt dann hoffentlich in 2 bis 3 Monaten auch fertig mit meinem Master an der IU. Ich bin also ganz treue IU-Studentin.
Und das seit quasi 10 Jahren.
Genau, das seit quasi 10 Jahren. Ich habe auch extra tatsächlich, also man kann ja den Master immer mit 60 oder 120 ECTS-Punkten machen. Ich habe ihn extra mit 120 gewählt, falls man doch noch einen Doktor dranhängen möchte.
Okay.
So der Hintergrund, ich lasse mir immer gerne alles offen. Also für die Zukunft. Man weiß ja nie, was einem es plötzlich noch bewegt oder ob man noch was irgendwie in eine andere Richtung was studieren will, dann kommt man mit 120 ECTS-Punkten doch weiter voran.
Und hast du den Eindruck, dass du durch den Bachelor-Titel jetzt irgendwie mehr Chancen bei Bewerbung oder sowas hattest?
Ja, absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja wirklich bei einer Firma gearbeitet in der Sachbearbeitung Seefracht, Import, Export und Luftfracht und habe dort auch schon in der Abteilung quasi Arbeit, Sicherheit, Qualitätsmanagement machen dürfen, also interne Auditierungen vorbereiten, so die Schnittstellen auch mit dem Chef vom QM. Und für mich war dann eben wirklich klar, okay, ich möchte gerne eben ins Qualitätsmanagement, Prozesse, Projekte etc. Und überhaupt, also jetzt nicht nur in eine Leitung zu kommen im Qualitätsmanagement, sondern überhaupt irgendwo ins Qualitätsmanagement richtig reinzukommen, dort waren die Voraussetzungen immer mindestens ein Uni-Abschluss.
Mhm.
Und ich habe dann irgendwann wirklich die Chance bekommen, mich dort bewerben zu können und auch beweisen zu können. Ja. War dann aber noch nicht ganz fertig mit dem Studium. Es waren 3 Monate vorher. War aber auch kein Problem, weil ja die Noten gut waren und man wusste, ich schließe dann sowieso ab.
Ja.
Und ohne das Studium wäre ich sicher nicht eingeladen worden.
Hm.
Da bin ich ganz überzeugt davon.
Hm. Jetzt ist vielleicht nicht allen Zuhörern klar, was Qualitätsmanagement in dem Bereich wirklich beinhaltet, was das ist. Du hast auch eben von Auditierung gesprochen. Ich weiß nicht, ob alle Zuhörer wissen, was das ist.
Ja, also Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit, so wie ich das jetzt auch immer noch mache, bedeutet eigentlich zum einen den kontinuierlichen Verbesserungsprozess voranzutreiben, also alles, was Ideen, Maßnahmen, Vorschläge etc. ist, bedeutet aber auch in allen Zertifizierungsbereichen, also was die ISO-Normen zum Beispiel anbelangt, die internen Prüfungen zu machen und aber auch mit den externen Prüfern eben die Audits, so wie man es nennt, also Prüfungen eigentlich, zu absolvieren, die Dokumentation sicherzustellen. Es ist immer ein gelenktes Dokumentenmanagement, also jedes Dokument hat eine Nummer, ein Ablaufdatum, die Prozesse müssen definiert sein, die Handbücher müssen alle hinterlegt und aktuell sein. Und ja, also meine Tätigkeit war bis vor einem Monat im alten Unternehmen wirklich 50% auch im Büro zu sein, also alles, was mit Dokumentation etc. anbelangt, und aber auch im Betrieb, also zu schauen, dass die Prozesse funktionieren, dass die Anlagen geputzt, gereinigt waren, dass die Ware gut rein und gut raus gegangen ist. Das bedeutet eigentlich im Logistikbereich meistens ganz überbegrifflich Qualitätsmanagement.
Mhm.
Dass es der Ware am Ende gut geht und dass die Logistikprozesse optimal funktionieren.
Ja. Habt ihr auch mit Ware, die irgendwie gekühlt sein muss oder sowas zu tun?
Ja, also in dem Unternehmen, in dem ich vorher war, war es wirklich so, dass wir durch die Bandbreite zertifiziert gewesen sind, also in jedem ISO-Bereich, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und GMP-Bereiche, Bio und auch GDP. Also GDP ist Pharma, muss immer, also nicht immer, kommt auf die Ware drauf an. Und dort, ja, haben wir auch gekühlte Ware gelagert und umgeschlagen.
Ja.
Ja.
Ja, ich habe selber auch mal in der Qualitätssicherung gearbeitet. Es ist viel Dokumentation.
Genau, das stimmt. Es ist viel Dokumentation. Ja, meistens ist es halt natürlich so, es kommt immer darauf an, in welchem, also Betrieb ist man.
Ja.
Bei den KMUs, alles bis 200 Personen, ist das Qualitätsmanagement recht flexibel, schreibt die Prozesse mit und ist aber auch gleichzeitig irgendwie ein bisschen für die Sicherung, für die Ausführung, für die Schulungen etc. auch zuständig. Also in den großen Konzernen ist es ja wirklich cool, meistens nur dokumentenlastig, ist jetzt in einem KMU wirklich nicht so dort. Krempelt man die Ärmel hoch und arbeitet quasi, also man arbeitet so nicht mit natürlich, aber man schaut, dass alles funktioniert.
Mhm. Ja.
Und als Frau krempelt man erst recht die Ärmel hoch. Ja, es war tatsächlich wirklich so, als ich in dem Unternehmen angefangen habe, ist ein Hafenbetrieb, hat eine, jetzt nächstes Jahr werden sie 100 Jahre alt und ist eine nicht nur männerdominierte Branche dort, sondern da gab es eigentlich wirklich nie Frauen. Also im Qualitätsmanagement gab es sowieso gar keine Frau. Die Frauen, die dort auch immer noch arbeiten, sind wirklich eher eben so Buchhaltung, Personal, bisschen in der Sachbearbeitung, aber ansonsten sind es wirklich 95 draußen Männer, die am Arbeiten sind. Und auch dort hat mir damals die Geschäftsleitung wirklich gesagt, wir finden dich super, wir sind überzeugt von dir, aber eigentlich spielt es keine Rolle, was wir sind. Wichtig ist, ob die 94 Männer machen, was du sagst. Und solange sie eigentlich den Respekt vor dir haben, dann bestehst du die Probezeit.
Mhm.
Das war so, ja.
Das ist aber auch eine harte Ansage, oder?
Ja, wobei ich jetzt auch sagen muss, tatsächlich in einem Unternehmen, wo ich jetzt neu angefangen habe, ist es auch nicht großartig anders. Man kommt halt daher als Frau, auch mit einem akademischen Titel. Und oft ist dann halt einfach so ein bisschen so dieses Vorurteil, naja, okay, sie ist wahrscheinlich gut in dem, was sie schreibt und macht, aber dort war auch, okay, super, dann kannst du ja jetzt dich beweisen, dass du auch wirklich so die Ärmel hochkrempeln kannst. Und das, glaube ich, einfach würde kein Mann zu hören bekommen. Ich weiß natürlich in der Umsetzung, das wusste ich auch damals vor 6 Jahren bei einem anderen Unternehmen, dass es für mich überhaupt gar kein Problem sein wird. Ich bin die Erste, die mit anpackt und die Erste, die sich durchsetzt und die Erste, die auch mal eine Arbeitsanweisung durchsetzen kann oder eine Abmahnung gibt. Das ist kein Problem. Aber gerade deswegen ist es, also ich habe ja meine Abschlussarbeit geschrieben auch über die Attraktivität von den Frauen in der Logistikbranche und ich kann jetzt sagen, ich sitze hier und vor 6 Jahren wusste ich kann das und auch Stand heute kann ich ohne Probleme sagen, ich weiß, was ich mache, ich weiß, was wichtig ist, ich weiß, wie ich zu den Leuten durchdringe und wie ich eigentlich alle mitnehme, aber es gibt natürlich auch andere Frauen, also hatte ich jetzt auch in meinem Unternehmen, wo es dann um die Nachfolgeplanung ging von mir, die sich meiner Meinung nach super geeignet hätten, wirklich das super toll gemacht hätten, aber die dann gesagt haben, die Aufgabe ist mir zu groß und ich habe da Panik zu versagen, also lasse ich es lieber, was natürlich mega schade ist. Weil ich glaube eben, dass schon auch jede Frau da das Unternehmen, also jetzt nicht mein vorheriges, sondern eigentlich jedes Unternehmen auch bereichern kann. Genauso geht es ja auch im IT-Bereich. Ist ja auch einer der Gründe, warum auch die IU Stipendien vergeben hat, um ein bisschen die Attraktivität auch zu steigern für Frauen in den MINT-Berufen. Und das ist natürlich logisch. Also Männer sind ja eher risikobereitschaftlicher da unterwegs, um zu sagen, ach, ich schaffe das. Aber ich finde es halt noch schwieriger, wenn du wirklich weißt, in den also männerdominierenden Bereichen, was jetzt gerade so Logistik oder sicher auch Maschinenbau und sowas ist, wenn du dann natürlich nicht auch die Vorgesetzten hast, die sagen, hey, super, du wirst es auf jeden Fall schaffen, sondern die eher sowieso skeptisch sind. Und dann hat man halt, ich würde sagen, bestimmt 70% von den Frauen, die dann sagen, oh nee, traue ich mir nicht zu und dann möchte ich vielleicht doch noch ein Kind und dann bin ich sowieso nicht mehr attraktiv für den Markt dort und deswegen entscheiden sie sich dann weder für die IT-Branche noch für die Logistik. Was schade ist, weil ich glaube einfach, dass dort das Know-how extrem gebraucht wird.
Ja. Also braucht es von Seite der Frauen auf jeden Fall Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, um so einen Schritt zu gehen.
Ja, nicht nur das. Ich finde, nebst dem bräuchte es eigentlich eher auch Führungskräfte. Also ich meine, man sieht es ja immer in den ganzen Berichten, Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Wir brauchen neue Leute, junge Leute, innovative Personen. Wir brauchen auch Frauen dringend. Also auch Frauen wird ja ganz offen gesagt auch. Und ich finde aber, da dazu braucht es nicht nur die ganzen Berichte, es braucht auch Leute, die hinter dem stehen, was sie sagen. Und dann finde ich, gibt es immer noch zu viele Vorstellungsgespräche, wo dann eben vielleicht gefragt wird, ja, wie sieht's aus mit der Kinderplanung? Wie organisieren sie sich? Und ich meine, ganz ehrlich, wenn ich jetzt als Frau bin und jetzt vielleicht nicht so wie ich bin und sag, mir ist das wurscht, ich kann das alles, sondern man vielleicht eben ein bisschen verunsichert ist und dann überlegt man sich, okay, nein, dann mache ich das doch lieber nicht, weil ja, es ist zu viel, sich beweisen müssen, je nachdem. Und ich finde, nebst dem, dass es die Frauen braucht, die selbstbewusst sind, braucht schon auch da den Wandel zu den Führungskräften, die sagen, hey, traut euch doch. Also nicht nur traut euch doch, sondern auch in den Gesprächen sagen. Also ich bin auch immer noch der Meinung, dass zu wenige Frauen sicher eingeladen werden in den Vorstellungsgesprächen, weil sie halt leider Gottes irgendwie dort das vielleicht technische Verständnis nicht mitbringen oder eben man sich dann halt überlegt, weil ich meine, die Leute werden ja immer noch ein bisschen danach aussortiert. Wie alt ist die? Möchte die noch ein Kind haben? Hat die schon ein Kind? Ah, die ist verheiratet. Schwierig. Nachher möchte sie noch eins. Das Kind ist krank. Ich finde, man kann nicht vom Fachkräftemangel reden, aber nicht den Weg einschlagen, auch ein Risiko einzugehen, zu sagen, okay, Weil ich meine, es gibt ja eine Probezeit überall, in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich. Und die ist ja dazu da. Und da muss man ja auch, kann man auch mal ein Risiko eingehen, statt dass man auf Nummer sicher geht, lieber jemand einstellt, der vielleicht fachlich nicht so gut ist oder auch nicht so viel Elan mitbringen will.
Ja.
Und dann hinterher einen Durchschnittsmitarbeiter hat, statt eben vielleicht mal jemand, der sagt, okay, ich bin jetzt 2 Wochen ausgefallen wegen meinem Kind, aber dafür gebe ich jetzt die nächsten 3 Monate 300%.
Ja.
Das sehen halt viele nicht.
Ja, und es ist ja tatsächlich auch heute nicht mehr so, dass nur noch die Frauen alles mit Kind machen. Also auch Männer nehmen Elternzeit, auch mein Mann bleibt mal zu Hause, wenn mein Kind krank ist.
Ja.
Auch das ist ja nicht mehr so, dass das alles immer nur noch an den Frauen hängen bleibt innerhalb einer Familie.
Ja, aber dazu gehört eben auch dieses Umdenken. Also wir hatten im alten Unternehmen auch einen Controller ganz am Anfang, der hat auch, ich glaube 50% waren es gearbeitet und seine Frau hat auch 50% gearbeitet und er hat halt ganz klar gesagt, für sie sind diese 100% als gemeinschaftliche Kasse gut und jeder passt 50% aufs Kind auf und für ihn war auch keine Diskussion eben, wenn jetzt seine Frau irgendwie Meetings hatte oder so und das Kind war krank, dann hat er gesagt, hör zu, ich mach Homeoffice oder ich bin halt nicht da, weil das Kind ist halt krank und fertig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch dort braucht es immer noch ein Umdenken, weil viele gerade auch noch so von der älteren Garde dann je nachdem die Augen verdrehen oder sagen, was macht dem deine Frau, warum passt jetzt der da auf, ist doch Frauensache.
Ja.
Weil sie es halt wahrscheinlich nicht miterlebt haben so natürlich oder vielleicht auch nicht miterleben durften, sage ich jetzt mal. Uns dann wahrscheinlich nicht verstehen können. Aber da finde ich eben, da gehört so wie ein Umdenken dazu.
Ja.
Also definitiv. Unbedingt.
Und ich könnte mir vorstellen, dass es in so männerdominierten Branchen noch am längsten dauert, bis es ankommt.
Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist einfach, dass es immer natürlich darauf ankommt, auch wenn jetzt die ältere Garde vielleicht abgibt oder an eine andere Generation, heißt es ja noch lange nicht, dass die andere Generation dann auch anders denkt, sondern je nachdem vielleicht auch recht konservativ unterwegs ist und das dann gerade wieder weiterführt. Also irgendwann, glaube ich, wird es einfach auch nicht mehr aufgehen, weil die Frauen gerne arbeiten gehen wollen und gerne kombinieren wollen. Und in der Schweiz kam jetzt auch so dieser Durchbruch, dass Männer wirklich 2 Wochen zu Hause bleiben dürfen, wenn das Kind auf die Welt kommt. Da gibt es ja noch keinen, also so wie in Deutschland gibt es das ja sowieso nicht. In der Schweiz müssen die Frauen ja auch nach 3 Monaten wieder arbeiten gehen. Und die Männer haben einfach die 2 Wochen. Steht also gar nicht die Frage, auch dieser Wechsel von, so wie in Deutschland, kann ja auch der Mann zu Hause bleiben in Elternzeit?
Ja.
Das gibt es in der Schweiz so nicht.
Okay. So. Ja, dann hoffe ich, dass sich sowas auch noch wandelt. Also in Deutschland ist es ja, also es ist immer noch unüblich, aber es gibt auch Väter, die irgendwie die Hälfte der Elternzeit übernehmen und dann 6 Monate zu Hause sind oder so.
Ja,
ja.
Warum auch nicht?
Ja.
Kann ja auch sein, dass die Frau super, super gerne arbeiten geht und sagt, möchte jetzt da nicht auf meine Karriere vielleicht verzichten. Und der Mann sagt, du, für mich ist das kein Problem, ich bleib gerne ein halbes Jahr zu Hause.
Ja, je also nachdem. Eine gute Freundin von mir, bei der ist das so. Da ist das erste halbe Jahr war sie zu Hause, auch wegen Stillen. Und dann das zweite halbe Jahr, das läuft jetzt gerade, ist er zu Hause und sie arbeitet Vollzeit.
Eben.
Ja.
Es geht, aber ich glaube schon, das sind noch so ganz die Babyschuhe. Da braucht es halt wirklich auch Unternehmer, die dahinter stehen und die sagen, hey, so ist ja wie bei dieser 4-Tage-Woche oder Homeoffice. Es braucht wie die Leute, die halt die Vorreiter sind in den verschiedenen Themen und sagen, also am Ende vom Tag ist ja dem Unternehmer wichtig, dass das Geschäftsergebnis stimmt.
Ja.
Und ich finde immer, wie das nachher zustande kommt, spielt ja eigentlich keine Rolle, solange es stimmt. Und wenn es nicht stimmt, muss man seine Strategien überlegen und überdenken. Und wenn es stimmt, ob da jetzt die Frau mal krank war oder nicht da ist oder in Elternzeit ist oder der Mann das macht, spielt wie keine Rolle.
Ja.
Ja.
Ja, dann hoffe ich, dass wir auch mit diesem Interview dazu beitragen, dass dieser gesellschaftliche Wandel so langsam kommt. Und du mit deinem Dasein und deiner Arbeit trägst ja sowieso dazu bei.
Ja.
Vielen lieben Dank für dieses spannende Interview.
Dankeschön. Auch nochmal für die Einladung dazu.
Sehr gerne.
Noch ein schönes Wochenende vorab. Mit etwas Sonne. Danke.
Dir auch.
Tschüss.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung, am besten mit 5 Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist, wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünschst bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst, und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation.